Aber nur, um einmal Minister zu sein, dass das irgendwo bei Wikipedia steht, das ist nicht mein Ding. Ich wäre auch nicht erfolgreich gewesen. Wenn Sie mich jetzt aufgestellt hätten, weiß ich nicht, als Gesundheitsminister wäre ich wahrscheinlich nicht erfolgreich gewesen. Die Leute hätten gesagt, warum wird der Gesundheitsminister, was hat er damit zu tun? Und deswegen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach das, was du kannst. Und mir geht's gut.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Julia Riemenschneider und wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von Auf Messerschneide. Mir gegenüber hier in Frankfurt sitzt wie immer mein Bruder
Felix Riemenschneider. Hallo und hallo.
Hallo und hallo. Und ja, um unsere einleitenden Worte nicht zu vergessen, wer wir sind Ärzte, Geschwister und wir machen hier alle zwei Wochen Missstände in unserem Gesundheitssystem sichtbar, die uns in der Medizin, PatientInnen und auch dich täglich betreffen.
So sieht es mal aus, meine liebe Schwester. Vor zwei Wochen haben wir das auch wieder getan und haben uns mit dem Thema von den Physician Assistants nochmal beschäftigt. Da war ja der liebe Professor Dr. Med. Sebastian Voss zu Gast aus der Kolping-Hochschule, Allgemeinmediziner und Dozent für Physician Assistants. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle für das nette Interview. Ich habe viel Feedback bekommen, auch von angehenden Physician Assistant StudentInnen. Die fanden es sehr interessant. Also nochmal an dieser Stelle vielen Dank. Und ich habe auch mal seit langer Zeit mal wieder meine Hausaufgaben gemacht. Und zwar habe ich die KV Hessen angeschrieben, ob es Förderprogramme gibt für Physician Assistants.
Und?
Nein, gibt's nicht. Also gut, das war eine kurze Antwort, aber die haben gesagt, melden Sie sich doch mal bei der Landesärztekammer, das habe ich jetzt aber noch nicht gemacht. Was wir aber beide gemacht haben, ist, wir haben uns irgendwie gut präsentiert und wurden eingeladen, liebe Julia.
So sieht's aus. Und bevor ihr im Outro wieder abschaltet, dachten wir machen direkt einmal Werbung hier am Anfang für eine tolle Veranstaltung, die die liebe Stefanie Minkli veranstaltet. Ihr kennt sie aus unserem Podcast, ihr kennt sie vielleicht auch aus dem Fernsehen oder auch aus der Politik. Sie ist ja aktuell im Gesundheitsamt Frankfurt tätig, aber auch politisch eben sehr engagiert, auch berufspolitisch in der Landesärztekammer. Und sie veranstaltet eine Veranstaltung in der Landesärztekammer hier in Frankfurt zum Thema ärztliche Weiterbildung zwischen Machtmissbrauch und Überlastung. Wie werden wir gute ÄrztInnen? Und wie Felix schon geteasert hat, wir werden vor Ort sein. Es ist aber eine hybride Veranstaltung und hybrid zugeschaltet wird auch sein Laura Dahlhaus. Ihr kennt sie vielleicht aus dem Podcast 5-. Hat auch ja schon viel, viel zu sagen zu den aktuellen gesundheitspolitischen Lagen immer und erklärt dort auch immer das Gesundheitssystem. Und ja, wir würden uns freuen, euch entweder vor Ort oder eben hybrid begrüßen zu dürfen. Am 15. August 2026 wird das Ganze stattfinden. Ab 10.30 Uhr, wie gesagt, Hanauer Landstraße 152, das ist die Landesärztekammer Hessen hier in Frankfurt. Und den Anmeldelink werden wir dann auch nochmal verlinken.
Da wir diese Woche uns im weitesten Sinne ja noch mit News beschäftigen, gibt es heute den klassischen Newsblock nicht. Also nehmt das mal als News, was die Julia gerade gesagt hat und kommt reichlich zum Symposium. Am 15. August in Frankfurt. Wir nehmen heute am 28.07. auf und es ist wieder viel passiert in den letzten Wochen. Wir wechseln ja mittlerweile auch häufiger die GesundheitsministerInnen als die Bundestrainer. Zumindest habe ich so den Eindruck. Mittlerweile ist es ja schon unser dritter, der jetzt ansteht. Und ich habe noch ein paar abschließende Worte von der lieben Nina Wagen für euch.
Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen war das von der CDU live hier im Podcast. Einen schönen Tag Ihnen.
Ja, Ihnen auch. Vielen Dank.
Vielen Dank, liebe Nina.
Vielen, vielen Dank auch von mir.
Ja, das war dann unsere Gesundheitsministerin Nina Wagen. Ich sage einfach mal ganz stellvertretend hier für alle da draußen, vielen Dank. Unterm Strich kann man sagen, sie hat es, denke ich mal, nicht leicht gehabt und zumindest viel auf den Weg gebracht oder es versucht. Unter anderem das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz, was wir uns heute nochmal anschauen werden. Sie hat aber auch nochmal an der Krankenhausreform vom Vorgänger und passionierten Tischtennisspieler Karl Lauterbach gedreht. Und auch da müssen die Folgen und die Konsequenzen noch abgewartet werden. Zudem gab es eine Apothekenreform, ein Hilfsmittelgesetz sowie ein Gesundheitssicherstellungsgesetz für den nächsten Pandemiefall, der bestimmt irgendwann mal kommen wird. Außerdem hat sie noch einige weitere Dinge auf den Weg gebracht bzw. angestoßen, zum Beispiel Digitalreformen, die wir kurz angesprochen haben in der letzten Folge, und Versprechungen und Erleichterungen in puncto Bürokratie. Ein Fachkräftezuwanderungsverfahren wurde nochmal angestoßen, sowie ein Pflege- Kompetenzgesetz und ein Pflegefachassistenzgesetz. Wir werden natürlich weiter alle diese Gesetze verfolgen und auch zu gegebenen Zeitpunkt nochmal darauf zurückblicken. Was das jetzt alles wert sein wird, muss man an dieser Stelle natürlich noch abwarten und auf die Zukunft warten. Ich denke, wir bedanken uns trotzdem, wie gesagt, und bleiben gespannt, was im Bundesministerium für Gesundheit so weiter passiert. Vielleicht hat sie ja einen Basketballkorb noch irgendwo aufgestellt und kommt zum Basketballspielen abends noch vorbei. Am Rand zu erwähnen ist natürlich auch, dass Nina Wagen nicht alleine gehen muss im Bundesgesundheitsministerium, sondern auch der Tino Sorge, das ist auch ein CDU-Mitglied und ehemals parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium gewesen. Der war 12 Jahre im Gesundheitsausschuss, also durchaus jemand, der sich fürs Gesundheitssystem interessiert, würde ich mal sagen. Und der wurde jetzt auch geschasst und von seiner Entlassung hat er im Fernsehen erfahren. So hat er es zumindest im LinkedIn-Post selber geschrieben. War auf jeden Fall keine gute Kommunikation. Wer gute Kommunikation sucht, der muss an dieser Stelle leider weiter bei uns im Podcast bleiben. Oder Julia?
So sieht's aus.
Also ich würde mal sagen, Bühne frei für CL. Keine Sorge, ist nicht Comeback von Christian Lindner. Aber ich habe jetzt auch das Foto gewechselt in unserem schönen Aufsteller und unserem Bilderrahmen. Es ist jetzt nämlich Zeit für Carsten Linnemann. Wir haben es eben schon im Einspieler gehört und wir hören es an dieser Stelle nochmal an. Er ist ja nicht von sich selber so überzeugt im puncto Gesundheitspolitik.
Aber nur um einmal Minister zu sein, dass das irgendwo bei Wikipedia steht, das ist nicht mein Ding. Ich wäre auch nicht erfolgreich gewesen. Wenn Sie mich jetzt aufgestellt hätten, weiß ich nicht, als Gesundheitsminister wäre ich wahrscheinlich nicht erfolgreich gewesen. Die Leute hätten gesagt, warum wird der Gesundheitsminister, was hat er damit zu tun? Und deswegen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach das, was du kannst und mir geht's gut. Ich fühle mich pudelwohl.
Also Julia, was würdest du jetzt schon mal kategorisch für dich ausschließen? Welches Ministerium machst du niemals und wirst dann vielleicht mal benannt?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube wahrscheinlich Verkehr.
Verkehrsminister? Aber ja. Der ist ja auch gerade wieder frei geworden.
Ja, ich weiß, aber da liegt irgendwie ja auch kein guter Segen drauf, muss man sagen. Ne? Ja.
Ich hätte am wenigsten, glaube ich, Lust auf Verteidigungsminister.
Ja, ja.
Also sehen wir uns dann bald in Zukunft im Bundeskabinett wieder. Weil wenn man
vielleicht
sowas,
können wir ja eine Doppelspitze dann mal gründen irgendwann.
Sowas sagt, dann ist man auf jeden Fall der am Ende.
Ich will nicht auf den doofen Laden aufpassen.
Auf den Laden aufpassen muss. Mhm. Das muss jetzt Carsten Linnemann machen. Der war zuvor Generalsekretär der CDU. Er ist 48 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Paderborn. Er hat einen klassischen Gesundheitsfachberuf gelernt und ist dementsprechend als Diplom-Volkswirt unter anderem bei der Deutschen Bank und der Deutschen Industriebank tätig gewesen. Also vom Background her hat er es genauso drauf wie die Frau Waken. Jetzt sitzt er seit 2009 im Bundestag und war, wie gesagt, zuletzt Generalsekretär. Im Politik-Podcast des DLF habe ich übrigens noch die Theorie vernommen, dass er sich schnell noch retten wollte und sozusagen freiwillig aus dem Amt des Generalsekretärs ausgeschieden ist, weil es stehen ja Landtagswahlen an, gerade in Ostdeutschland, und da steht die CDU ja sehr schlecht da in den Umfrageergebnissen. Und häufig ist der Generalsekretär der Prellbock und der es am Ende verkaufen muss und auch der häufig dann am Ende gehen muss. Also vielleicht ist deswegen auch Carsten Lindemann ins Gesundheitsministerium gewechselt.
Autsch.
Auf ihn folgt jetzt auf jeden Fall eine Frau als Generalsekretärin, Franziska Hoppermann. Wir sind ja eh für Frauen in der Politik und sie sind ja bekanntermaßen auch bessere Sündenböcke, wenn es mal nicht so gut läuft.
Ja, vielleicht gucken wir jetzt einfach rein, was Nina uns zuletzt hinterlassen hat und würde sagen, wir starten damit einfach in unsere Folge. Denn es ist soweit, ihr habt es wahrscheinlich alle schon mitbekommen, wir haben es auch schon häufig in unserem Newsblog besprochen. Das Gesetz zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassenbeiträge wurde am 10. Juli 2026 erst vom Bundestag und im Anschluss direkt vom Bundesrat verabschiedet. Und damit gibt es die wohl für alle konkretesten Veränderungen im Hinblick auf die Gesundheitspolitik. Also für gesamte medizinische Personal, für PatientInnen und eben für jeden Bürger oder Bürgerin, die in der GKV auf jeden Fall versichert ist. Aber ich denke auch, die Patientenversorgung wird für alle sich prinzipiell ändern. Und damit fangen wir auch direkt an, diese Gesetze, die nun ab sofort in Kraft treten, einzuordnen. Das entsprechende Bundesgesetzblatt war Stand gestern immer noch nicht veröffentlicht worden, aber so viel wird sich da wohl nicht mehr ändern. Und abschließend schauen wir auch noch auf ein paar Kommentare, beziehungsweise eigentlich einen großen Kommentar, was denn sonst die entsprechenden Akteure auch davon halten und wie stabil die Aussicht für konstante Krankenkassenbeiträge wohl wirklich sein wird.
Zuallererst wurde ja immer gesagt, das Gesetz für eine einnahmenorientierte Ausgabenpolitik. Ich glaube, es wird an dieser Stelle einfach viel zu sehr noch von irgendeiner Form von Reform gesprochen. Es handelt sich, glaube ich, kann man ganz klar sagen, um ein reines Spargesetz. Und kein krasses Umdenken in der medizinischen Versorgung in Deutschland. Wir erinnern uns auf jeden Fall nochmal kurz, warum dieses Gesetz überhaupt entworfen wurde. Wir haben jährlich steigende Beiträge bei den gesetzlichen Krankenkassen und dennoch steuern wir weiter auf eine zunehmende Verschuldung in den nächsten Jahren zu, die mehrere Milliarden Euro betragen wird. Das steigt dann nochmal über die nächsten Jahre auf mehr als 50 Milliarden und deswegen muss jetzt was gemacht werden, sonst droht der Kollaps des Systems. Deswegen kommen nun folgende Änderungen, die auf der einen Seite verschiedenste ArbeitnehmerInnen im Gesundheitssystem betreffen, aber eben auch die Inanspruchnahme von Menschen, die in der GKV halt drin sind in Deutschland, also knapp 75 Millionen Menschen, die gesetzlich versichert sind. Das kann man ja mal im Hinterkopf behalten, ob sich die Reformen unter dem Gesichtspunkt aus auch wirklich lohnen werden.
Und damit schauen wir uns die erste Veränderung an. Es geht los mit den höheren Bundesmitteln für GrundsicherungsempfängerInnen. Das ist ein absolutes Hot Topic, was ja auch ein ganz, ganz großer Kritikpunkt aus ärztlicher Sicht war, gerade auch von der KBV. Die Beitragspauschalen für GrundsicherungsempfängerInnen werden schrittweise erhöht. Gleichzeitig wird der Bund stärker an deren Krankenversicherungskosten beteiligt. Bedeutet praktisch eine dauerhafte Erhöhung um 750 Millionen Euro pro Jahr. Und damit geht's los 2027 mit knapp einer Milliarde Euro. Was ist aber der Konflikt dahinter und der Kritikpunkt? Menschen, die zum Beispiel Bürgergeld oder Grundsicherung beziehen, zahlen keine eigene Krankenversicherungsbeiträge. Stattdessen überweist der Bund für jeden Versicherten eine pauschale Zahlung an den Gesundheitsfonds. Und das Problem ist bei dieser Pauschale jedoch, dass sie sich nicht an den tatsächlichen Gesundheitsausgaben eben für diese PatientInnen orientiert. Und da die häufig sozioökonomisch schlechter gestellt sind, haben die natürlich leider Gottes auch häufiger chronische Erkrankungen und damit auch höhere Gesundheitsausgaben und übersteigen damit diesen pauschalen Beitrag. Und da ist jetzt natürlich immer die Frage, wer zahlt die Differenz dazu? Und aktuell ist es eben die gesetzliche Krankenversicherung unter dem Deckmantel der versicherungsfremden Leistungen. Und diese Differenz beläuft sich laut Gutachterin des GKV-Spitzenverbandes leider nicht auf 1 bis 2 Milliarden Euro, ne, was ja diese Bundesmittel eben decken würden, sondern eigentlich auf ungefähr 10 bis 12 Milliarden Euro. Und
pro Jahr.
Pro Jahr, genau. Das ist nochmal wichtig. Und das, was man jetzt sich eben schon denken kann, also wenn die GKV das zahlt, zahlt das nicht die GKV, sondern das zahlen natürlich alle Menschen, die in dieser gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind. Ne? Also ein absoluter No-Brainer. Und ja, jetzt muss man sagen, schön, dass man da so ein bisschen den Schritt drauf zugeht, aber es ist natürlich immer noch viel zu wenig.
Aber da kann man ja nur hoffen, dass im Gesundheitsfonds dann dementsprechend genug Geld drin ist. Mhm. Aber da wird der Bundeszuschuss auch mal feste reduziert. Das ist nämlich der zweite Punkt und zwar am Ende des Tages weniger stark als ursprünglich vorgesehen, aber trotzdem sinkt er auf 14,5 Milliarden über die nächsten Jahre auf minus 1 Milliarde, minus 2 Milliarden und das wird so stufenweise abgeschöpft bis 2028. Kurze Begriffsdefinition, wir haben es auch mal in der Folge erwähnt, aber das ist schon mehrere Jahre, glaube ich, sogar her. Der Gesundheitsfonds ist sozusagen die zentrale Kasse der Krankenkassen, also der Geldtopf, wo das Geld rausgeschöpft wird und setzt sich zusammen aus eben dem jährlichen Bundeszuschuss, den Beiträgen von ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen und den Beiträgen aus der Rentenversicherung für die RentnerInnen. Aus diesem Fonds werden dann am Ende alle Krankenkassen gespeist. Also, der Bund gibt zumindest im Prinzip keine Hilfestellung, obwohl ja immer gesagt wurde, es ist ein sehr ausgeglichenes Gesetz. Aber ja.
Genau. Aber diese Hinzugaben und die Hinwegnahmen, die gleichen sich ja aus, wie ihr gemerkt habt. Nee, naja, also der Bund ist auch nicht nur hart, sondern der ist auch ein bisschen entgegenkommend, weil er verschiebt die Rückzahlung für Bundesdarlehen. Die Rückzahlung von Bundesdarlehen an die GKV in Höhe von 5,6 Milliarden werden verschoben und dienen damit kurzfristig der Beitragsstabilisierung.
Sehr großzügig.
Super, ne? Aber das jetzt erstmal aus Sicht des Bundes, was er so an Beiträgen leistet zu dieser Stabilisierung. Aber was tut sich denn im Bereich der stationären Versorgung, Felix?
Also hier wird leider auch kräftig begrenzt. Und zwar sämtliche Vergütungssteigerungen werden gedeckelt. Die Vergütungssteigerungen in nahezu allen Bereichen der gesetzlichen Krankenversicherung werden bis 2029 auf die tatsächliche Kostenentwicklung bzw. die Grundlohnrate begrenzt. Zusätzlich gilt aber noch von 2027 bis 2029 auf diese Rate, je nachdem was niedriger ist, von 1%. Was bedeutet das ganz konkret? Ab 2027 gibt es damit zwei Orientierungspunkte, die wir uns merken müssen. Einmal die tatsächliche Kostenentwicklung oder die Grundlohnrate, die jährlich vom Bundesgesundheitsministerium evaluiert wird, damit die Ausgaben der GKV nicht schneller wachsen als Beiträge der versicherten Personen. Und je nachdem, welche von diesen zwei Positionen niedriger ist, wird nochmal 1% abgezogen. Und in der Beispielrechnung würde das so aussehen: Angenommen, die Inflation und die Krankenhauskosten steigen um 4%, die Grundlohnrate beträgt in der Steigerung 3%, dann gilt die Obergrenze 3% und von dieser 3%-Quote wird 27 bis 29 nochmal 1% abgezogen. Auf gut Deutsch würde die Klinik dann 2% mehr Geld erhalten. Und das wäre dann erstmal die Verhandlungsgrundlage, auf der man sich dann mit den nächsten Gehaltssteigerungen umschlagen muss.
Genau, vielleicht, was ich noch ganz gut zur Erklärung fand, was das bedeutet letztendlich, ne, wenn jetzt zum Beispiel eine Behandlung im Krankenhaus, für was auch immer, die Kosten um 4% steigen würden. Ne, das muss man sich nochmal vor Augen halten. Wenn es also einfach teurer wird, dann würde die gesetzliche Krankenkasse das aber nicht mehr diese 4% abdecken, sondern dann nach der Rechnung, die Felix genannt hat, nur noch 2% davon. Und 2% muss das Krankenhaus selber tragen. Ne? Deswegen hat es einfach deutlich weniger Einnahmen. Und früher konnte man eben über diese Inflationssteigerung oder eben andere Kosten, die im Krankenhaus anfallen, über diese Rechnung eigentlich immer die Einnahmen über die Krankenversicherung deckeln. Ne? Darunter fallen zum Beispiel auch Lohnerhöhungen oder Lohnsteigerungen. Aber das geht jetzt nicht mehr. Ne?
Ja, das hatten wir auch mal in einer anderen Folge in den News berichtet, dass man sich ja da immer so Hilfsmitteln Gebrauch gemacht hat, um dann einfach diese extremen Kostenentwicklung abzufedern, indem man halt gesagt hat, ja, unsere Ausgaben sind ja, wenn wir das so bilanzieren, um xxx% gestiegen, deswegen brauchen wir xxx mehr Geld.
Ja. Und das ist auch einer der größten Kritikpunkte, die jetzt zum Beispiel auch der Marburger Bund geübt hatte, weil das natürlich klar ist, dass zum Beispiel Tarifverträge, die eben so oder Tariflohnsteigerungen erwirkt worden sind, so nicht mehr refinanziert werden können, ne? Und somit auch an Glaubwürdigkeit dann natürlich gegenüber von allen angestellten ÄrztInnen verlieren.
Was noch ganz witzig ist, was ich gesehen habe, die Grundlohnrate bei Ärzten ist sowieso über 1% tiefer gewesen in der Steigerung als die normale Grundlohnrate. Also auf dem Papier hat es erstmal keine Konsequenz, weil bei uns der Lohn eh so niedrig gestiegen ist, also bei stationär tätigen MedizinerInnen, dass es keinen Unterschied machen würde.
Ja. Nichtsdestotrotz geht es natürlich nicht nur um uns, um die ÄrztInnen. Die Frage ist natürlich auch, wenn jetzt solche Finanzierungslücken entstehen im Krankenhaus, was kann das Krankenhaus tun? Und das können wir jetzt aktuell ja nur suggerieren, um eben diese Lücken zu schließen. Und da ist natürlich immer das große oder der große Dreh- und Angelpunkt natürlich Sparmaßnahmen, zum Beispiel durch Personalabbau, Schließung von Betten oder Stationen, längere Wartezeiten vielleicht auch bei mangelnden OP-Kapazitäten, weniger Investitionen auch, ne, wo es ja eh schon überall bröckelt und gut, schimmelt ist vielleicht zu hart, ne? Aber man weiß ja auch um die aktuellen Krankenhäuser, dass da ja auch häufig schon Investitionen einfach verpasst worden sind. So, die erste Maßnahme hat dann auch direkt Auswirkungen auf die folgende.
Und zwar wird das Pflegebudget auch begrenzt. Auch das Pflegebudget unterliegt künftig der allgemeinen Ausgabenbegrenzung. Zusätzliches Personal zur Erfüllung von gesetzlichen Personalvorgaben bleibt jedoch vollständig refinanziert. Nochmal kleiner Reminder an der Stelle. Seit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz von 2020 gilt grundsätzlich, Pflegepersonalkosten am Bett werden von den Krankenkassen vollständig refinanziert. Dienste der Ausgliederung aus den DRGs und irgendwie einer Qualitätsverbesserung bei erhöhtem pflegerischen Aufwand bedeutete aber auch, dass die Finanzierung irgendwie immer weiter steigen konnte. Also darunter konnte man einfach immer sagen, ja, das wird am Bett gearbeitet am Patienten und damit konnte man es auch besser oder konnte man es bisher refinanzieren. Das geht jetzt aber leider auch nicht mehr und orientiert sich bei allem, was nicht die Gesetzesvorlage betrifft, an der eben definierten neu eingeführten Obergrenze. Was gibt es denn jetzt überhaupt für gesetzliche Personalgrenzen?
Das schauen wir uns jetzt einmal an, denn die Krankenhauspersonalbemessung wird grundlegend geändert. Die verpflichtende Einführung von Personalbemessungsinstrumenten für Pflege und ärztlichen Dienst entfällt. Für Ärzte gab es ja sowieso keine. Stattdessen gilt eine allgemeine gesetzliche Verpflichtung zu einer qualitätsgerechten Personalbesetzung.
Ein schönes Wort.
Ist so. Aber das muss man sagen, ist halt irgendwie auch wieder viel Blabla. und eine so eindeutige qualitative Verschlechterung und auch ein klassischer Zielkonflikt auf die Krankenhausreform. Denn in der soll es ja eigentlich explizit genau definierte Anzahlen von ÄrztInnen geben, um zum Beispiel Leistungsgruppen in einem Krankenhaus zugeteilt zu bekommen. Und auch im Hinblick auf die Pflege waren solche Dinge im Gespräch. Aber jetzt sagt der Gesetzgeber, stattdessen soll der Leistungsgruppenausschuss künftig Empfehlungen zur Qualifikation und Verfügbarkeit des Pflegepersonals je Leistungsgruppe entwickeln. Und es gibt derzeit keinen gesetzlichen Auftrag mehr, ein bundeseinheitliches ärztliches Personalbemessungssystem einzuführen. Great. Also das muss man ja ganz ehrlich sagen. Great, great, great. Wir wollen uns nochmal das an einem praktischen Beispiel für die Pflege anschauen. Bei Ärzten im Krankenhaus ändert sich ja dann dementsprechend nichts. Es gibt keinen Stellenschlüssel und ja, um die Behandlungsqualität zu sichern, werden nur Empfehlungen ausgesprochen. Aber in der Pflege kann man sich zum Beispiel einmal plakativ vorstellen. Man hat eine Intensivstation und hier beträgt der tatsächliche Bedarf an Pflegekräften 8 pro Schicht. Die Untergrenze, wo man sagen kann, okay, es ist noch akzeptabel, dass diese Intensivstation geöffnet bleibt, sind 6 Pflegekräfte. Und bis jetzt hätte man gesagt, eine verpflichtende Personalbemessung sagt, ihr braucht auf jeden Fall 8. Aber es gibt ja jetzt keine Personalbemessung mehr, deswegen gilt, es sind mindestens 6 Menschen, die anwesend sein müssen.
Die auch in der Pflege arbeiten.
Genau, also diese Untergrenze, genau,
ja.
Das ist natürlich klar. Also die Untergrenze bleibt bestehen, die gelten auch verpflichtend. Gleichzeitig sollen Sanktionen bei der Unterschreitung jetzt verschärft werden.
Perfekt. Also auf gut Deutsch erstmal weniger Leute einfach.
Genau, aber unterschreiten darf es auf gar keinen Fall.
So, jetzt schauen wir uns nochmal die Finanzierung der pflegeentlastenden Maßnahmen an. Die ursprünglich geplante vollständige Streichung wird hier an dieser Stelle zurückgenommen. Pflegeentlastende Maßnahmen werden 2027 und 2028 in reduzierter Höhe weiterfinanziert. Was sind pflegeentlastende Maßnahmen? Pflegekräfte werden hier nicht nur durch mehr Pflegepersonal, sondern auch durch unterstützende MitarbeiterInnen entlastet. Beispiel, wir haben ja auch schon Folge drüber gemacht, StationsassistentInnen und StationssekretärInnen. Zum Beispiel StationsassistentInnen, die Materialien auffüllen oder Transporte organisieren, Servicekräfte, die Essen verteilen, DokumentationsassistentInnen oder auch Logistik- und Transportbetriebe. Wir nennen sie BettenschieberInnen. Ich hoffe, das hat niemand diskriminiert. Krankenhäuser konnten hier bestimmte Kosten für solche Maßnahmen über das Pflegebudget finanzieren. Wenn diese Stellen wegfallen, müssen halt die Pflegekräfte wieder mehr Zeit für Tätigkeiten aufwenden, wie Material holen, Essen verteilen, Transporte organisieren, Dokumentation und alles, was halt sonst noch so dazugehört, was über in Anführungszeichen Hilfsarbeiter oder Zweitfirmen geleistet werden konnte und auch abgerechnet werden konnte. Ne? Das geht jetzt leider nicht mehr. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal über das Beispiel nehmen, ist jetzt keine Intensivstation, sondern eine normale Station, die auch mit 8 Leuten normalerweise laufen würde, unter Grenze 6. Dann zählt zu diesen 6 Leuten auch die Stationssekretärin, vielleicht Leute, die im Service arbeiten und Essen austeilen. Das gehört jetzt auch dazu. Das heißt, am Ende hast du vielleicht nur noch 4 Pflegekräfte und 2 in Anführungszeichen Hilfskräfte.
Beziehungsweise, die wird es unter Umständen auch einfach gar nicht mehr geben, ne? Weil ja. Die ja einfach extrabudgetär überhaupt vergütet worden sind bis dato und es dieses Budget ja nicht mehr geben wird irgendwann, wahrscheinlich.
Davon ist auszugehen.
Genau, also noch mehr Belastung für unsere fleißigen Pflegekräfte. So sorry.
So, jetzt kommt nochmal ein Punkt, den wir auch schon häufiger angesprochen haben und auch kritisiert haben. Und damit switchen wir auch von stationär zu ambulant.
Hier werden nämlich die ambulanten Vergütungen wieder stärker budgetiert. Bedeutet was genau? Zahlreiche bislang extrabudgetären vergüteten Leistungen werden wieder in die Budgetierung einbezogen. Darunter zählen zum Beispiel offene Sprechstunden, Vermittlungsfälle oder auch die Vergütung für die Befüllung der elektronischen Patientenakte, die wir persönlich ja sehr begrüßt haben. Und das bedeutet halt unterm Strich auf jeden Fall, dass es definitiv zu längeren Wartezeiten kommen wird und auch weiter die Durchführung von unnötigen Leistungen eben passieren wird, weil sich ÄrztInnen zum Beispiel weiterhin nicht abstimmen können, keine Informationen eben über diese EPA bekommen, weil auch einfach der Anreiz fehlt, die sorgfältig zu pflegen. Besser wäre hier halt gewesen, den vielleicht auch missbräuchlichen Gebrauch, finde ich jetzt zum Beispiel von Hausarzt, Facharzt, Vermittlungstermin oder auch von der Terminservicestelle zu evaluieren. Aber ja, das ist meine Meinung. Und ich glaube, so wird es halt in Zukunft jetzt auch zum Beispiel hier in einer Großstadt wie Frankfurt immer schwieriger werden, zum Beispiel Termine beim Rheumatologen oder auch Endokrinologen zu bekommen.
Also der Rest fällt wirklich weg. Der Rest fällt 100% weg. Also da fällt alles weg, auch komplette Leistung, 0 Euro.
Ja.
Und für die offenen Sprechstunden, die fallen auch weg über extrabudgetär, aber die werden 1:1 vom Budget übernommen in die... Okay. In die morbiditätsbedingte Vergütung, aber wir können es einfach weglassen, scheißegal. Okay. In dem Klassensinn ist nicht mehr extrovertiert, von da stimmt. Was ich da auch gehört habe, das ist halt was ganz viele Fachrichtungen relativ unterschiedlich auch betrifft. Ne? Also zum Beispiel die am häufigsten offene Sprechstunden zum Beispiel hatten, sind die HNOler. Ne? Und generell über alle Sparmaßnahmen kann es bei denen schon so 15-20% für die gesetzlichen Krankenversicherungen ausmachen, was die Einnahmen anbelangt, ne? Aber die Wahrheit liegt wahrscheinlich so bei 7-8%, habe ich in einem Beitrag gelesen, was so wohl im Schnitt da an Leistungen wegfällt. Also zum Beispiel für Orthopäden kann sein, dass wir deutlich weniger physiotherapeutische Leistung bekommen werden in der Zukunft.
Katastrophe.
Jetzt schauen wir uns nochmal das Zweitmeinungsverfahren an. Da waren wir ja erst auf jeden Fall pro. Hier hat der gemeinsame Bundesausschuss ab 27 jährlich für mindestens einen planbaren und mengenanfälligen Eingriff ein verpflichtendes Zweitmeinungsverfahren eingeführt oder es wird eingeführt. Ab 2028 sollen dann zwei weitere planbare Eingriffe bestimmt werden, die da hinzukommen. Das trifft besonders die Orthopädie relativ hart, weil besonders geeignet gelten Hüftgelenksersatz, Eingriffe an der Wirbelsäule. Das kommt alles ab 28. Außerdem chirurgische Entfernung von Gallenblase oder Gebärmutter. Und zum Teil auch Angriffe an der Schulter, arthroskopische ab 2030 und Teilentfernung der Gaumenmandel. Also wahrscheinlich ein Eingriff, der häufig Kinder betrifft. Hier ist es auch so, zum Beispiel anhand der Knietaps habe ich ein interessantes Beispiel gehört. Das muss ja auch alles gestemmt werden. Die Zweitmeinungen müssen ja irgendwo herkommen. Ne? Und hier habe ich Zitat gehört, dass wir werden britische Verhältnisse bekommen, also sehr lange Wartelisten, weil es gibt aktuell nur 500 Leute in Deutschland, die zum Beispiel ein Zweitmeinungsverfahren zugelassen sind für Knieprothesen. Das heißt, du kannst wohl auch nicht zu jedem gehen, der eine Zweitmeinung dazu abgeben darf und sagen kann, ja, passt schon, sondern du bist da schon auf gewisse Expertise auch angewiesen und die wird ja wahrscheinlich auch nicht wie Sand am Meer im System verfügbar sein.
Ja, und wenn man mal überlegt, wer halt überhaupt dann noch solche endoprothetischen Eingriffe durchführen darf, ne?
Ja, nur noch die Krankenhäuser. Wird ja am Ende keiner, wird ja dazu führen, dass die ganze Ambulantisierung, die wir ja so die Jahre fortgeführt haben oder versucht haben aufzubauen, wird am Ende in die Krankenhäuser zurückgetrieben.
Ja, ja. Ne?
Weil das macht ja keiner mehr.
Absolut. Eine weitere Berufsgruppe, die jetzt weiterhin vor erheblichen Herausforderungen steht, sind unsere lieben PsychotherapeutInnen. Und zwar geht es jetzt um die psychotherapeutische Versorgung. Hier heißt es, die bisher extrabudgetäre Vergütung für psychotherapeutische Leistungen werden zum überwiegenden Teil in das Budget für die Vergütung ambulanter Behandlung gesetzlich Versicherter, nämlich die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, auch MGV, zurückgeführt. Bedeutet, das Ausgabenvolumen, das für die extrabudgetäre psychotherapeutische Leistung gezahlt wurde, hat sich in den letzten 10 Jahren insgesamt auf 3,9 Milliarden Euro im letzten Jahr fast verdoppelt. Zudem wird sichergestellt, dass es für den Teil der Vergütung, der jetzt eben in diese MGV überführt wird, nicht zu einer Verschiebung des Honorars in andere Fachbereiche kommt. Also es bleibt in der Hand es wird dann für die Ausgaben der Psychotherapeuten verwendet. Des Weiteren werden begonnene psychotherapeutische Behandlungen bis zum Abschluss der Behandlung jetzt im Rahmen der Honorarverteilung ohne Abzug vergütet. Letztlich ist es dann ähnlich wie eben bei der Pflege schon beschrieben, eine gewisse Deckelung der Ausgaben seitens der gesetzlichen Krankenversicherung, was eben im entgegengesetzt des Bedarfs steht. Und da muss man halt natürlich mal schauen, welcher Psychotherapeut oder welche Psychotherapeutin das noch weiter so stemmen kann dann eben, wenn das Geld dann jetzt nicht mehr oder wenn letztendlich das Budget einfach deutlich begrenzt wird. Was sich ein bisschen positiv jetzt bei der psychotherapeutischen Behandlung meiner Meinung nach tut, ist ein gewisser Schritt in Richtung Entbürokratisierung, denn es sollen nämlich die Konsiliarberichte abgeschafft werden. Vielleicht kennst du einen oder andere, der mal eine Psychotherapie machen wollte oder macht. Man geht normalerweise eigentlich zum Psychotherapeuten, der stellt die Indikation, muss dann aber sich nochmal ärztlicherseits absichern. Und da gibt es dann eben diesen Konsiliarbericht, der dann nochmal durch den entsprechenden Arzt ausgefüllt wird. Ist natürlich viel Lauferei für den Patienten oder die Patientin, weil man muss dann halt, wie gesagt, nochmal zum Arzt extra, muss das Ganze dann ausfüllen lassen. Das geht dann erstmal in die Krankenkasse und dann wird eben die Vergütung geprüft. Finde ich erstmal eine ganz positive Entwicklung, weil wir ja schon immer viel Entbürokratisierung ja besprochen haben. We'll see.
Wird wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Gehe ich mal von aus, aber ja, ist nice to have.
Nice to have.
Aber es wird ja die Versorgung nicht, wird die Versorgung nicht verbessern.
Nee, das also auf keinen Fall.
Darum geht es ja am Ende.
Gar keinen Fall. Also, ja, das
egal.
Bisschen weniger Papier.
Ja, aber das trifft diese ganzen extrabudgetären Sachen bei der Psychotherapie, ist ja auch alles die Kurzzeittherapie. Ne? Mhm. Das heißt, die Sachen, die ja nachweislich am effektivsten sind, wo man die Leute noch abfangen kann, die werden abgeschafft, beziehungsweise werden nicht mehr refinanziert sein. Dann wollen wir ja immer mehr arbeiten. Das möchte ja unser Bundeskanzler von uns und sagt ja, dass wir faul sind. Also von daher führt er jetzt die Teilkrankschreibung ein, indirekt. Und zwar wird es eine Teilarbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit Teilkrankentagegeld geben. Der gemeinsame Bundesausschuss muss hierzu allerdings noch die konkreten Ausgestaltungsregeln festlegen. Also auf gut Deutsch ist das ein Gesetz im Gesetz, was sozusagen noch nicht fertig ist. Aber man soll es auf jeden Fall machen. Und dann soll es eine Teilarbeitsfähigkeit bzw. Unfähigkeit geben in drei Stufen, 25, 50 und 75%. Das muss halt der gemeinsame Bundesausschuss dann noch definieren. Erhoffte Vorteile sollen sein, dass man AUs über 6 Wochen verhindert, beziehungsweise die Menschen, die dann ins Krankentagegeld rutschen, natürlich vielleicht teilarbeitsfähig sind. Und das sind alles auch wieder Leistungen, wenn das Krankentagegeld natürlich greift, die von der GKV in der Regel übernommen werden müssen. Durch die Teil-AU hofft man halt einfach, dass die Leute früher zum Arbeitsplatz zurückkehren und die Kosten einfach geteilt werden zwischen Arbeitgeber und gesetzlicher Krankenversicherung. Wie gesagt, aufs Gesetz bzw. Ausdefinition warten wir gespannt. Was das am Ende bringen wird, muss man sehen. Aber jetzt wird auf jeden Fall fleißig weitergespart mit dem nächsten Punkt.
Genau, es gibt nämlich natürlich auch noch weitere Leistungen, die reglementiert werden. Dazu gehören auch die Festzuschüsse der Krankenkasse beim Zahnersatz. Die werden um 10% reduziert und liegen dabei wieder auf dem gleichen Niveau wie vor dem Jahr 2020. Also wir merken schon, 2020 war so eine Schwelle. Da wurden viele Dinge schon mal verbessert. Jetzt wird wieder alles zurückgeführt. Und ganz neu jetzt aber mit dabei sind einmal die Kosten für homöopathische Arzneimittel. Die werden nicht mehr erstattet. Das war ja schon häufiger im Gespräch. Jetzt ist es endlich durch. Und was außerdem auch noch reglementiert werden wird, ist die Kostenerstattung von Cannabisblüten.
Die muss man sich jetzt wieder beim Club holen.
Genau. Das Folgende finde ich persönlich eine absolute Katastrophe.
Zuzahlungen, die steigen werden. Und zwar werden die um 50% erhöht. Von aktuell mindestens oder von aktuell 5 Euro auf mindestens 7,50 Euro, aber höchstens auf 15 Euro. Hier wurde nur ursprünglich geplante Dynamisierung wieder gestrichen. Heißt aber auch praktisch, Menschen, welche mit einem Rezept ein Medikament aus der Apotheke erwerben, zahlen pro Medikament nun mindestens 2,50 Euro mehr. Medikamente, die genau oder mehr als 150 Euro kosten, sogar 15 Euro mehr pro Medikament. Das ist auf jeden Fall ein großer Bocken. Kostenpunkt, insbesondere für Menschen, die viele Medikamente einnehmen, wird das ganz schön teuer werden. Und gerade, ihr wisst es, die Rente ist nicht so hoch. Das ist auf jeden Fall was, was ins Geld gehen wird.
Ja, und das sind ja vor allem auch regelmäßige Ausgaben für Menschen mit einer Dauermedikation. Ne?
Und sozial schlechter gestellte wahrscheinlich auch wieder.
Genau, auch das wieder. Ne? Dann soll auch der Arzneimittelbereich stärker belastet werden. Der Herstellerabschlag für Arzneimittel wird deutlich erhöht, aber zugleich entfällt auch die ursprünglich geplante dynamische Erhöhungskomponente. Für alle Medikamentenabgaben steigt der Herstellerabschlag dann auf 15,5% von zuletzt 7%. Ein paar Sonderregelungen gibt es zudem für zum Beispiel patentierte Impfstoffe, ne, und ein paar andere weitere Ausnahmen. Wie krass das jetzt ehrlich gesagt ist, kann ich in der Dimension jetzt nicht einschätzen, aber es gibt auf jeden Fall auch da mal eine Steigerung bei eben den Arzneimittelherstellern. Was tut sich sonst noch, Felix?
Einer der großen Kostenpunkte, der ja von Anfang an auch diskutiert wurde, auch von der Finanzkommission, die ja die Vorschläge unterbreitet hat, noch vor ungefähr 2 Monaten, war ja die Beitragspflicht für Ehepartner in der Familienversicherung. Da wird sich jetzt, das wird nicht abgeschafft, aber es wird sich etwas ändern, und zwar ab 2028 wird für wird für viele bislang beitragsfrei mitversicherte Ehe- und Lebenspartner ein Zuschlag von ca. 2,5% erhoben. Ausnahmen gelten insbesondere bei Kindern bis 12 Jahren, wenn die noch im Haushalt leben, und bei einer gewissen Pflegeverantwortung, außerdem bei LebenspartnerInnen mit einem Pflegegrad 3 oder höher, bei Menschen mit Rente, bei voller Erwerbsminderung und Personen mit Grundsicherung.
Und damit, last but not least, die Krankenkassen müssen Verwaltungskosten begrenzen. Verwaltungsausgaben der Krankenkasse werden dauerhaft gedeckelt, Werbeausgaben halbiert und Vergütungen außertariflicher Führungskräfte werden begrenzt. Ich hatte da auch gar keine Idee, was das so für eine Relevanz hat. Ich habe da mal die KI gefragt. Und im Schnitt betragen jährliche Verwaltungskosten aller Krankenkassen ungefähr 13 Milliarden Euro. Wie viel die Einsparung bewirkt, ist dann letztendlich ungewiss. We will see.
Ein paar hundert Millionen, sage ich.
So sieht's aus. Damit wären wir jetzt abschließend erstmal beim Ende angekommen, was so die Hauptpunkte dieses GKV-Stabilisierungsgesetz betrifft. Felix, hast du noch irgendwelche Gedanken dazu?
Also wie gesagt, es ist keine Reform, es ist ein Spargesetz, das muss man einfach so ganz klar sagen. Und die größten Verlierer sind mit Sicherheit die Krankenhäuser und die ambulant tätigen ÄrztInnen.
Und die PatientInnen.
Aber am Ende des Tages bringt es dem Patienten natürlich auch nichts, wenn es keinen Arzt mehr gibt. Also kann er so viel zuzahlen, wie er will. Wenn es keinen Arzt gibt, der ihm ein Rezept ausstellt, dann bringt gar nichts. Ne, weil die Leute werden dann einfach aufhören, gerade wenn es halt alles budgetiert wird, dann wirst du ab einem gewissen Punkt einfach die Praxis zumachen. Also ich habe ja, wie gesagt, eine Fortbildungsveranstaltung besucht vom Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie. Die haben gesagt, 1-2 Monate kann es bedeuten, dass die Praxis zubleibt. Ne? Für Kassenpatienten. Also offiziell gibt es dann eine offene Sprechstunde oder wie auch immer, aber das wird schon zu deutlichen Einschränkungen führen.
Was sind jetzt die Gedanken von den Personen, die es ja eigentlich oder für die dieses Gesetz geschaffen wurde? Ich habe da mal einen ganz spannenden Kommentar meiner Meinung nach rausgesucht, nämlich von der AOK und hier von Dr. Carola Reimann, die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes. Und die hat schon kurz im Vorhinein zu dem abschließenden Gesetzesentwurfes ihren Beitrag dazu veröffentlicht. Ich habe ihn mal zusammengefasst unter Hashtag, wenn die, für die die Reform gedacht ist, nicht an ihre eigene Reform glauben. Denn sie hat gesagt, eine Umwucht zulasten der Beitragszahlenden bleibt weiter bestehen. Aber immerhin hat man die beabsichtigten Belastungen bei den Zuzahlungen und bei der Familienversicherung etwas abgemildert. Die berechtigte Kritik an der Kürzung des Bundeszuschusses zeigt offenbar Wirkung. Wir begrüßen es, dass man finanzielle Spielräume aus der erhöhten Tabak- und Alkoholsteuer und einer Softdrinksteuer nutzen will. Unterm Strich ist es gut, dass sich im parlamentarischen Verfahren noch einmal etwas bewegt hat. Ob die Änderungen auf den letzten Metern aber ausreichen werden, um die Beiträge in den kommenden beiden Jahren stabil zu halten, bleibt ungewiss. Diesem Spargesetz müssen deshalb tiefgreifende Strukturreformen folgen, die zu mehr Effizienz und einer besseren Patientensteuerung führen. Also das finde ich ja schon mal auch auf jeden Fall super gut, wenn auch die Vorsitzenden der Krankenkassen nicht daran glauben, dass dadurch schon mal eine Stabilisierung bewirkt wird. Und ich habe ja noch ein kleines Sternchen auch angefügt, gerade wenn man auch sagt, ne, man findet es gut, was die Bundesregierung auch im Hinblick auf zusätzliche Einnahmemöglichkeiten bei präventiven Maßnahmen entgegensteuern möchte. Das sind ja gute Ideen, aber es sind halt einfach auch keine faktenbasierten Gesetze, die es hier bis dato gibt. Ne? Wir hatten es ja schon mal vorgestellt gehabt. Felix schüttelt schon den Kopf. Aber da wissen wir ja noch gar nicht, ob es da definitiv Gewinne gibt, die dann auch vor allem der Gesundheit der Menschen.
Das hat ja gar nichts mit der Steuer zu tun. Also es sind ja irgendwelche Maßnahmen, die da verglichen werden, die überhaupt nichts mit diesem Gesetz jetzt zu tun haben.
Genau.
Also da wird irgendwas verglichen, was überhaupt noch nicht, es ist erstens überhaupt nicht klar, ob es für das Gesundheitsministerium ist. Und nur wenn man das mal dazu sagt, heißt es ja noch lange nicht, dass das irgendwas an diesem Gesetz besser macht.
Genau.
Also das muss man wirklich sagen, das ist, und das Schlimmste daran ist ja, es ist nicht mal klar, ob das überhaupt reicht, um die Beiträge zu stabilisieren. Das heißt, ob dieses Gesetz überhaupt den eigentlichen Sinn erfüllen wird, das ist das Problem. Und ich denke, wir sollten es an dieser Stelle dann auch nochmal die Verbesserungsvorschläge beziehungsweise Take-Home-Messages angucken. Also angestellte Mitarbeiter im Gesundheitswesen lässt man natürlich hier bis zu einem gewissen Punkt finanziell ausbluten, weil das sind ja die Menschen, die am Ende auch bezahlt werden müssen bis zu einem gewissen Punkt. Und eine geleistete Arbeit muss natürlich auch fair vergütet sein. Und da kann man sich an irgendeiner Grundlohnrate nochmal 2% absparen. Und trotzdem wird die Bezahlung nicht fair sein. Und es wird dazu führen, dass Leute aus dem System abwandern, weil sie woanders mehr verdienen oder einfach sagen, ja, das ist mir halt einfach nicht wert. Weil die Belastung ist natürlich einfach höher als in anderen Berufen. Da muss man nicht drüber diskutieren.
Deswegen schaut auf euch, lasst euch nicht veräppeln, nehmt auch eure Rechte vor allem in Anspruch. Und da können wir uns einfach wieder ins Gedächtnis rufen, was Felix ja auch schon mit Herzblut verteidigt hat. Keiner muss mehr als 60 Stunden arbeiten. Ne? Und gerade wenn man sich überlegt, was wir am Anfang gesagt haben, drohender Personalabbau unter Umständen, lasst euch einfach nicht ausbeuten.
Und macht den Mund auf, weil am Ende, ihr findet immer wieder einen Job und man muss für seine Rechte kämpfen, gerade wenn die Rahmenbedingungen so weit reglementiert werden. Natürlich gibt es auch einige Aspekte in diesem Gesetz, die prinzipiell natürlich sinnvoll sind, wie die Teilkrankschreibung, die Abschaffung von Homöopathie ist ein No-Brainer, das hätte schon vor 10 Jahren passieren müssen und das Zweitmeinungsverfahren, aber auch da müssen natürlich die Grundlagen geschaffen werden, dass sowas überhaupt umgesetzt wird. Es ist ja auch einfach ein unfertiges Gesetz, muss man sagen, wenn eine Teilkrankschreibung überhaupt nicht ausdefiniert ist. Ich meine, wir haben jetzt fast August, ne? Das heißt, so viel Zeit ist jetzt auch nicht mehr, um sich da noch alles zu überlegen, plus die ganzen die Kassenärztliche Vereinigung müssen sie ja noch überlegen, das Budget muss ja runtergebrochen werden. Das heißt, es wird ja ganz viel gespart und jetzt muss ja erstmal geguckt werden, wer hat überhaupt noch wie viel zur Verfügung. Und da sind ja auch alle Kassen ein bisschen unterschiedlich organisiert, weil wir ein föderales System haben. Und dafür, dass diese Reform jetzt Ende Juli oder Mitte Juli in Kraft getreten ist, wird das noch ganz schön knapp auch bei den meisten Sachen. Und da hat sich halt auf den letzten Metern auch noch vieles geändert, wie wir ja heute gesehen haben. Prinzipiell traurig, ist weiterhin Feuerlöschertaktik. Wir gucken nicht, es ist keine Reform, es ist ein Spargesetz. Wir gucken nicht, wie können wir denn wirklich mal sinnvoll was im System ändern, sondern schauen einfach nur, dass wir irgendwie das Feuer gelöscht bekommen beziehungsweise eindämmen, damit uns das Ganze nicht um die Ohren fliegt. Was muss man auch an dieser Stelle nochmal sagen?
Auch diese Woche.
Nein, wir haben jahrelang nichts gemacht. Wir haben jahrelang halt einfach nichts gemacht, ne, waren satt und haben gedacht, das Wachstum geht immer weiter und jetzt kriegen wir halt einfach auch mit diesem Gesetz die Quittung. Ist halt nicht mehr 2006, sondern 2026.
Und damit haben wir das Ganze auch abschließend, glaube ich, ganz gut erörtert. Meiner Meinung nach gerne nochmal eure Gedanken auch dazu. Und ich weiß nicht, ob unser Abschlusssatz so richtig gut heute dazu passt, aber wir haben auch diese Woche wieder viel gelernt. Wir haben auch gelernt, dass ein Missstand kein Grund ist, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern bei genauerer Betrachtung eine Chance für Verbesserung ist. Also ja, we will see. Es kommen auf jeden Fall viele weitere gute Folgen und wenn du dich nicht an Missständen verbrennen willst, sondern scharf bist auf Veränderungen, dann schalte auch in 2 Wochen wieder ein.
Und wenn es was gebracht hat, dann, dass ihr jetzt besser Bescheid wisst.
Zwischen Krankenhausdienst und Podcastproduktion bleibt immerhin Zeit für eine Kaffeepause.
Fake news, you know, it's so fake.
Wir hatten versucht, mehr als nur eine Kaffeepause zu machen. Am letzten Wochenende, liebe Julia, da hatten wir uns ja etwas ganz Besonderes vorgenommen. Erzähl doch mal unseren HörerInnen da draußen, was wir vorhatten und was passiert ist.
Wie ihr wahrscheinlich noch wisst, hatten wir ja vor gar nicht so langer Zeit eine tolle Folge über das Kämpferherzentreffen gemacht mit der lieben Sabrina Lorenz. Und sie hat uns netterweise sogar zu dem Kämpferherzentreffen, was sich dieses Jahr zum 5. Mal gejährt hat, eingeladen. Und da sind wir Samstag voller Vorfreude aufgebrochen, sind zusammen in den Zug gestiegen und haben uns auf den Weg nach Kassel gemacht, wo wir aber leider nie angekommen sind.
Wir haben es gerade mal bis nach Butzbach geschafft. Das ist ein kleines Dörfchen oder ich würde sagen eine Kleinstadt südlich von Gießen und Marburg, also so im Mittelhessischen. War nicht mal ein planmäßiger Halt des Zuges, sondern vor uns gab es wohl Probleme mit einem Güterzug, der einen Feuerwehreinsatz nach sich gezogen hat, der relativ lange gedauert hat, in Klammern 2 Stunden würde ich sagen, roundabout. Wir wurden natürlich spärlich mit Informationen von der Deutschen Bahn versorgt. Es hieß, man kann aussteigen und man wird informiert, wenn es weitergeht. Wir haben wirklich lange durchgehalten. Wir saßen bestimmt 1,5 Stunden im Zug, bis wir überhaupt zuerst mal ausgestiegen sind, weil wir gedacht haben, wenn es jetzt weitergeht, dann ärgern wir uns, dass der Zug weiterfährt. Sind ausgestiegen, haben gesagt, okay, wir gucken mal, wann ein Zug zurückfahren würde überhaupt. Und dann fuhr der Zug einfach los. Das war ziemlich ernüchternd, weil das nach unserer eigentlichen Deadline 2 Minuten später war. Also wir hatten so eine Zeit gesetzt, wo wir sagen, okay, jetzt lohnt es sich nicht mehr, weil wir müssen ja auch wieder aus Kassel zurückfahren. Und dann ist der Zug gefahren. Der ist aber nicht nach Kassel gefahren, sondern der hat nur gedreht und ist dann zurück nach Frankfurt gefahren.
Gott sei Dank, muss man aber sagen, weil wir hatten schon so ein bisschen geärgert und dachten schon so, Gott, jetzt sind wir ernsthaft ausgestiegen und der fährt in dem Moment los, wirklich. Ja, dann haben wir noch, es ist auch der Zug ausgefallen, der eigentlich zurück nach Frankfurt sollte und dann mussten wir uns letztendlich abholen lassen.
Genau. Und das Einzige, was wir dann wirklich erlebt haben in Butzbach, war, außer dass wir alle unsere Snacks gegessen hatten, inklusive Chips und selbstgemachten Kombucha, dass wir einen Falafel und einen vegetarischen Teller beim hiesigen Döner bzw.
Kebab-Stand
oder Kebab-Haus gegessen haben.
Verspeist haben, ja. Also vielen Dank nochmal, falls du gerade die Folge hören solltest, Sabrina. Wir hätten uns wirklich sehr, sehr gefreut, dich kennenzulernen, auch mal in Person. Und vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Aber es sollte einfach nicht sein. Wir werden es vielleicht nächstes Jahr nochmal probieren.
So, vielleicht
noch einmal an der Stelle, noch einmal der Aufruf und die Werbung, auch gerade im Hinblick auf unsere Verbesserungsvorschläge, die wir gerade gemacht haben und dass man ja auch sich nichts gefallen lassen soll, wenn du vielleicht selber in der ärztlichen Weiterbildung bist und Lust hast, am Symposium zum Thema Machtmissbrauch teilzunehmen und wie man ein guter Arzt oder Ärztin wird, wo wir teilnehmen werden, am 15. August Landesärztekammer Hessen hier in Frankfurt. Anmeldelink findet man dann in der der Bio. Und ja, genau. Ansonsten wünschen wir euch einen erfolgreichen Tag. Und wenn ihr uns dann nochmal eure Gedanken zu dem aktuellen GKV-Stabilisierungsgesetz zukommen lassen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun unter ams-podcast auf unserem Instagram-Account per Mail auf messerschneidepodcast@gmail.com. Und wenn ihr Lust habt, dann liked uns doch auch gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Da freuen wir uns auch mal sehr über ein paar Sternchen. Ansonsten geht's am 20.08.2026 mit einem weiteren spannenden Thema weiter. Das ist schon alles fertig geplant. Da freuen wir uns sehr. Und ja, damit.
Hoffentlich strandet ihr nicht. Auch nicht in der Gesundheitspolitik oder im Gesundheitssystem.
Genau. Ihr könnt uns natürlich auch gerne eure Gedanken zur Deutschen Bahn nochmal mitteilen. Vielleicht habt ihr auch ähnliche tolle Erfahrungen gemacht. It's our dreams to be together forever. Together forever. Forever together. We fly together.